Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Koldehoff, guten Tag. Wirklich überraschend kann auch diese nicht kommen, wie alle berechenbaren historischen Entwicklungen. Die sogenannte Generation Z, damit sind die nach der Jahrtausendwende Geborenen gemeint, hat kaum mehr die Möglichkeit, noch etwas von Zeitzeuginnen über die Zeit des Nationalsozialismus zu erfahren, weil es die in kurzer Zeit einfach nicht mehr geben wird. Wer die NS-Zeit bewusst miterleben musste, ist inzwischen etwa 90 Jahre alt. Nun könnte man ja meinen und befürchten, dass sich das, nämlich das Fehlen dieser ZeitzeugInnen, auf das Interesse der jungen Generation auswirkt. Sie könnte die Zeit des Nationalsozialismus als historisch und damit nicht mehr relevant für das eigene Leben wahrnehmen. Als eine Epoche unter vielen, und das ist der millionenfache Mord an Juden und anderen verfolgten Menschen ja eben nicht und wird es auch nie sein. Welche Haltung hat die Generation Z zum Nationalsozialismus? Das wollte eine Studie herausfinden, deren Ergebnisse heute vorgestellt worden sind. In Auftrag gegeben haben sie die Arolsen Archives, das Internationale Zentrum für Dokumentation, Information und Forschung über die nationalsozialistische Verfolgung, über Zwangsarbeit und den Holocaust. Den dortigen Projektleiter Oliver Figge habe ich gefragt, was denn für ihn die wichtigste Erkenntnis aus der Studie ist.
Es sind eigentlich im Kern zwei Punkte, die uns sehr überrascht haben. Punkt Nummer eins, eigentlich wie hoch das Interesse ist, also dass das Interesse der Befragten gerade im Vergleich zur der Altersklasse der 40- bis 60-Jährigen, zu der ich auch gehöre, eigentlich sogar größer ist. Also es gibt ein sehr hohes Interesse in dieser Gruppe. Das war irgendwie erstaunlich, weil eines der Vorurteile ist ja irgendwie, dass sie sich eben wenig interessiert. Der zweite Punkt war, dass der Blickwinkel ein anderer ist. Was diese Generation sehr schnell macht, ist, dass sie die Bezüge zu ihrer Altersrealität herstellt. Und diese Bezüge haben sehr viel mit den Themen Rassismus, Verschwörungsmythen, Fake News und ähnlichen Phänomenen zu tun, die ihr heutiges Leben prägen. Da geht es nicht nur um eine historische Betrachtung oder halt die klassische Frage der Schuldfrage der Familie, sondern es geht sehr darum, irgendwie zu erkennen, aha, es gibt heute nicht Parallelen, aber so doch ähnliche Bezüge oder Muster. Und diese anzugucken, von dort aus auf die Geschichte zu gucken, das ist das, was uns sehr erstaunt hat, wie stark das ist. Und darin unterscheidet sich diese Generation halt auch sehr stark von ihrer Elterngeneration.
Da würde ich gerne noch mal kurz drauf eingehen, diese Elterngeneration. Sie haben gerade gesagt, Sie gehören ja an, für mich gilt das auch. Das heißt, in unserer Generation gab es deutlich weniger Interesse. Warum? Eine Abstumpfung oder eine Überfrachtung?
Tja, das ist eine gute Frage. Das haben wir natürlich nicht im Detail eruiert, stimmt, wieso das bei der Vergleichsgruppe deutlich niedriger ist. Da kann ich jetzt nur mutmaßen. Was wir aber sehen, ist, dass die Vergleichsgruppe bei diesen Punkten, also wenn man die Menschen fragt, was sind die großen Herausforderungen, die sie sehen, vor denen unsere Gesellschaft steht, völlig losgelöst, irgendwie vor dem Hintergrund der NS-Geschichte, dann sind sich beide Altersklassen einig, dass das Thema Klimawandel ein wesentlicher Punkt ist. Darin unterscheiden sie sich nicht. Aber bei dem Punkt, irgendwie was Rassismus betrifft, rassistische Tendenzen betrifft, Ausschlusskriterien in der Gesellschaft, in diesen Punkten unterscheiden sich diese beiden Altersklassen sehr. Und vor diesem Hintergrund stellt die junge Generation irgendwie eben einen Diskurs zur Geschichte in den Raum, den unsere Altersklasse, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, also die der 40- bis 60-Jährigen, so nicht so sieht, weil irgendwie halt in dieser Elterngeneration sehr familiäre Bezug immer noch eher ein Thema ist. Täterschaft, irgendwie deutsche Schuldfragen, ähnliche Themen stehen dann noch mehr im Vordergrund.
Nun ist ja diese junge Generation tatsächlich auch eine, die zum ersten Mal am eigenen Körper, in der eigenen Gegenwart erlebt, dass Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist und in vielen Ländern im Moment wieder in Frage steht. Ich war etwas erstaunt, als ich in der Zusammenfassung, die Sie verschickt haben, gelesen habe, die Auseinandersetzung mit der NS-Zeit habe für viele junge Menschen sowas wie den Charakter einer Mutprobe. Von True Crime ist die Rede, von einer Angstfaszination. Was hat die Befragung da zutage gefördert? Was ist damit gemeint?
Damit gemeint ist auf der einen Seite, und das ist eben auch losgelöst von familiären Themen, ist dieses Thema, dieses Grauen, dieses Irrsinns und fast nicht vorstellbaren Schreckens, der in dieser Zeit produziert worden ist, der löst eine Faszination aus. Und diese Faszination bezieht sich sowohl halt auf die Punkte von, ja, irgendwie wie schrecklich das war, aber halt auch wie interessant es eben da drin ist, dass das passieren konnte. Und um sich damit auseinanderzusetzen, das kennt eigentlich jeder, braucht es eine gewisse Verfasstheit. Ja, irgendwie nicht in jeder Lebenssituation, in jeder irgendwie eigenen Verfasstheit, irgendwie möchte man sich mit diesen Themen auseinandersetzen, weil einem das vielleicht auch gerade einfach zu nahe geht, weil man irgendwie es vielleicht in der Gänze, wie es dann auf einen einströmt, nicht aushalten kann. Ein großer Unterschied liegt halt da drin, Erwachsene, die haben Muster gelernt, damit umzugehen. Die, mit denen wir hier gesprochen haben, haben diese Muster noch nicht. Das heißt, die trifft das im Zweifelsfall irgendwie direkter. Und irgendwie da drin liegt halt sozusagen diese Mutprobe, sich darauf einzulassen. Ist aber auch gleichzeitig eine Barriere, das macht man nicht jeden Tag. Und wir kennen alle halt auch die Geschichten, irgendwie, dass Menschen irgendwie sich dann dem abwenden oder irgendwie halt anfangen zu kichern oder irgendwie andere Übersprungshandlungen tätigen. Das kann halt auch eine Form der Auseinandersetzung damit sein, weil man sich eben nicht darauf gerade einlassen kann oder will.
Aber es ist keine Faszination, die dann sozusagen zu einem positiven Erleben oder Nacherleben dieser Zeit führt.
Nee, das ist damit gar nicht gemeint. Das ist eher die Faszination, sich damit auch überhaupt auseinandersetzen zu wollen, auch da reingucken zu wollen. Und was da drin auffällig ist, ist, dass sie halt auch diese Grautöne zwischen, irgendwie, wie hätte ich denn da eigentlich drin agiert, irgendwie sehr stark irgendwie betrachten. Irgendwie fast 60% sagen irgendwie, naja, jeder von uns hat irgendwie eigentlich rassistische Tendenzen und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Sie spiegeln selber häufig in den Gesprächen. Wäre ich vielleicht Mittäter gewesen? Irgendwie hätte ich auch vielleicht das nur geduldet, irgendwie einfach halt auch besser dazustehen oder irgendwie um meine Vorteile irgendwie zu sehen. Also da gibt es sehr viel Grautöne, in denen diese Generation reinguckt.
Würden Sie sich denn zutrauen, aus dem, was da jetzt erforscht worden ist, sowas wie Empfehlungen abzuleiten? Es gibt ja viele Menschen, die sich fragen, in 11 Jahren ist der 100. Jahrestag der Machtübernahme. Wie können wir überhaupt noch vermitteln? Haben wir überhaupt noch eine Chance, diese Zeit lebendig zu halten? Die Erinnerung daran, an die vielen Opfer, an den Holocaust. Haben Sie Tipps?
Wir haben ein paar Tipps, die sich herauskristallisieren. Nicht von sich selber und seiner eigenen Erfahrung damit, irgendwie halt auf eine nächste Generation zu schließen. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, nämlich irgendwie mit dieser Generation in den Dialog zu treten und halt auch immer wieder zu fragen, erreicht euch das? Ist das für euch interessant? Irgendwie, wie hättet ihr es denn gerne anders? Was braucht ihr denn da drin? Oder wie guckt ihr halt auch da drauf? Also sich gegenseitig halt auch von diesen Fragen zu befruchten. Das ist, glaube ich, so ein ganz genereller und irgendwie nicht überraschend ist, die Generation wünscht sich das natürlich durchaus digitaler. Das heißt, es geht gar nicht darum, irgendwie Gedenkstätten jetzt zum Beispiel durch totale digitale Angebote zu ersetzen, aber die Dinge intelligenter zu verknüpfen und die Verknüpfungen zu ihrer Altersrealität zu bauen. Eben genau zu diesen Punkten, wie eben genannt, sie erleben sehr stark irgendwie die Punkte von Rassismus und Ausgrenzung in ihrer Welt. Wir haben es auch mit einer Generation zu tun, die immerhin irgendwie ein Viertel Migrationshintergrund hat. Da poppen andere Themen auf und andere Blickweisen. Und ich glaube, das ist der wesentlichste Punkt, dessen gewahr zu sein und mit der Generation dann in den Dialog zu gehen.
Sind das die Brücken, von denen Sie schreiben, also die Brücken in den Alltag der Jugendlichen?
Genau, das sind diese thematischen Brücken. Das heißt halt auch irgendwie genau diese Anknüpfungspunkte zu finden. Das heißt halt aber auch teilweise irgendwie halt aus dem, ich benutze immer dieses Wort, des Overloads an Informationen rauszugehen. Und irgendwie, die Probanden sprachen selber gerne von einem snackable Content. Das heißt, die Dinge so aufzubereiten, dass sie einfach zugänglich sind. Das heißt nicht, dass die platt werden müssen, aber dass die Einheiten so gestaltet sind, dass ich mich einfach damit irgendwie im Alltag beschäftigen kann. Dann kann das in Summe sehr viel sein, aber irgendwie halt nicht mit sehr viel Informationen direkt versuchen, durch die Tür zu gehen.
Hat Sie das Ergebnis dieser Studie überrascht oder haben Sie damit gerechnet?
Sag mal, wir arbeiten ja durchaus mit sehr vielen Vertretern dieser Generation. Ein paar Sachen haben uns nicht so sehr überrascht. Die Gänze hat uns eigentlich schon überrascht. Also wie stark das Interesse ist, wie sehr diese Brücken ins Heute gebaut werden, irgendwie gerade die politischen Bezüge auf die gegenwärtige Gesellschaft, das hat uns schon irgendwie überrascht, wie stark das ist. Und letztendlich positiv überrascht, um das mal so zu sagen.
Sagt Oliver Figge von den Arolsen Archives über die nach 2000 Geborenen und ihre Befassung mit der NS-Zeit. Eigentlich berichten wir über Kunstausstellungen und Projekte ja, wenn sie beginnen. Diesmal ist es etwas anders. Das Festival für Medienkunst und digitale Kultur, die Transmediale in Berlin, findet eigentlich nur wenige Tage statt. Diesmal war es mehr als ein Jahr mit Online-Screenings und Vorträgen, Ausstellungen, einem Filmfestival, Performances und Konferenzen. Das war zum einen natürlich der Pandemie geschuldet, aber die neue Festivalleiterin Nora O'Murcu wollte der Transmediale auch selbst eine neue Form geben. Jetzt eröffnet in der Akademie der Künste in Berlin der einstweilige Schlusspunkt des Programms eine Ausstellung über die elektronische Medienkultur der Gegenwart unter dem bei Dante entliehenen Titel »Abandon all hope, ye who enter here«. Carsten Probst war schon drin im Inferno, aus dem dieses Zitat stammt. Der Titel, Herr Probst, klingt ja eher abschreckend. Lasst alle Hoffnung fahren. War es so auch drinnen?
Naja, es ist schon eine Ausstellung, die die Sinne sehr stark beansprucht. Das kann man sicherlich so sagen, mit ziemlich großzügigen Inszenierungen auch. Die Innenräume der Akademie der Künste am Hanseatenweg sind einem eigentlich fast labyrinthischen Parcours verwandelt worden, mit sehr viel Licht und Farben, teils ziemlich dominanten Video- und Medieninstallationen. Trotzdem glaube ich, also der Titel mit diesem Dante-Zitat, das ist eigentlich weniger als Warnung an die Besucherin gedacht. Wenn ich Nora O'Murcu richtig verstanden habe, dann geht es doch eigentlich um den Umgang mit den digitalen Medien heute, der für alle, die sich davon mal vielleicht mehr versprochen haben, irgendwie doch desillusionierend ist. Früher also noch diese utopischen Versprechen von digitaler Demokratie und den Möglichkeiten der Kommunikation heute, Plattformkapitalismus, Überwachung, Cyberwar und.
Tatsächlich, Sie haben daran erinnert, hat sich dieses Festival ja immer als eine Art Bestandsaufnahme der Medienkultur in der Gegenwart verstanden. Früher war das manchmal mit mahnendem oder kritischem Unterton verbunden. Wird das auch bei dieser Ausstellung verhandelt?
Ja, insgesamt sind es 9 verschiedene Positionen, die hier zu diesem besagten Parcours kombiniert sind. Aber eigentlich sind mir so 3 Arbeiten auch schon optisch besonders aufgefallen, die dann auch diese Themen mit berühren, auch kritisch mit berühren, von denen wir eben sprachen. Einmal eine raumgreifende Videoinstallation des chinesischen Videokünstlers Tianzhu Zhen, wo es wirklich auch akustisch laut und optisch ziemlich schrill zugeht, aber inhaltlich geht es um eben die Überformung des Erbes alter Kulturen mit dem digitalen Kapitalismus. Man sieht zunächst eine verlassene tibetische Landschaft mit alten Tempeln, aber das Szenario verwandelt sich dann ziemlich schnell in eine, wie ich finde, auch ziemlich kunstvoll, spektakelhaft animierte Collage, so aus kosmologischen Ritualen, rasendem Wechsel von Bildern des Werdens und Vergehens, so der Konfrontation auch der alten Mönchskultur mit der Welt des Tourismus und der kapitalistischen Statussymbole. Eine zweite sehr auffällige Arbeit ist vom Künstlerkollektiv Annex mit einem sehr großen Turm, der so ein wenig an diesen berühmten Turmbau zu Babel von Peter Bruegel erinnert, der aber hier so aus Bildschirmeisengestängen besteht und wirklich sehr physische, spürbare Klangwellen aussendet und wo es eben darum geht, den Fußabdruck von Internetdaten auch hörbar und physisch sichtbar zu machen und dann Sprachverwirrung total, schließlich beim südafrikanischen Künstlerinnen-Duo Low Def Film Factory, wo man in einen Raum eintritt mit meterhohen Bergen aus Kabeln und Elektrogeräten und wo es eigentlich um eine Recherche zur Rohstoffgewinnung in Afrika für die Computerindustrie geht, aber eigentlich auch handelt es sich um ein Gewirr von Zeitzeugenberichten, historischen Filmaufnahmen, wo man kaum durchdringt.
Wie hat denn Herr Probst dieses neue Format auf Sie gewirkt? Ist mehr, tatsächlich auch mehr, also fast ein Jahr Vorlauf, und Vorlauf ist wahrscheinlich auch nicht korrekt, am Ende dann nochmal eine konzentrierte Ausstellung. Hat sich die Transmediale unter der neuen Leiterin zum Vorteil verändert?
Also diese Ausstellung war jetzt wirklich eher typisch für die Transmediale, eben mit diesen medienkonzentrierten Ausstellungen. Aber gerade im Verlauf des letzten Jahres haben wir immer doch auch recht untypische historische Exkurse gesehen, thematische Zuschnitte, auch richtig künstlerische Aktionen, die also fast auf einer ganz normalen Kunstausstellung zu sehen sein könnten. Ich finde, das Format hat sich stark bewegt und verändert. Und ich finde, die Pandemie hat in diesem Fall dazu geführt, auch durch diese Streckung, dass man das Einzelne stärker wahrnimmt. Insofern, glaube ich, hat die Transmediale in diesem Fall wirklich gewonnen.
Und insgesamt, Herr Probst, eine Documenta heißt das Museum der 100 Tage, also ungefähr 3 Monate. Eine Biennale in Venedig dauert auch ganz schön lang. Jetzt ein ganzes Jahr. Haben solche Großveranstaltungen noch eine Zukunft, Ihrer Einschätzung nach? Sie haben viele gesehen.
Es wird ja auch gerade ein bisschen diskutiert, was diese Großveranstaltungen eigentlich sollen. Und ich habe den Eindruck, dass die einzelnen Formate, die innerhalb dieser Transmediale jetzt angesiedelt waren, insgesamt eher klein waren. Das heißt, es waren eher kleinere Häppchen und nicht das eine große, ja, die eine große Versammlung, wo dann alle hinkommen, sondern es hat sehr verschiedene Leute auch angesprochen mit sehr unterschiedlichen Themen. Das könnte vielleicht sogar ein Weg sein, um gerade diese großen, ich sag mal, Blockbuster ein bisschen vielleicht aufzulösen, vielleicht mal eine Anregung zu geben.
Carsten Probst, vielen Dank über den Abschluss des Medienkunstfestivals Transmediale in Berlin. Das jahrtausende alte Kulturland Türkei zählt leider seit vielen Jahren zu jenen Staaten, aus denen wir immer wieder über Angriffe gegen Kunst und Kultur, vor allem aber gegen die Menschen berichten müssen, die deren Freiheit einfordern und leben. Der Grund liegt auch hier in einem autokratischen System, das die Freiheit der Kunst für eine Frage des subjektiven Geschmacks und damit für verhandelbar hält. Und an anderen, die diese Ansicht unkritisch folgen. Ihr Furor richtet sich häufig gegen Frauen, gegen Sängerinnen und Journalistinnen, zum Beispiel Karin Senz mit 2 Beispielen aus jüngster Zeit.
Sezen Aksu singt von Adam und Eva und nennt sie Unwissende. 5 Jahre lang, so alt ist ihr Lied, hat das keinen groß gestört. Jetzt greifen sie religiös-konservative massiv an, denn Adam gilt bei den Muslimen als Prophet. Einer von ihnen ist Erol Bulut, der mit einer Gruppe vor dem Istanbuler Gerichtsgebäude eine Presseerklärung abgibt.
Wer weiter unsere Religion, unseren Glauben und unsere Werte attackiert, der muss wissen, wir sind nicht mehr die alte Türkei. Der Riese ist wach geworden. Verehrte Bürger, in den heiligen Versen steht, dass Glaube und Bigotterie bis ans Ende aller Tage verfeindet sind. Wir stehen auf der Seite des Glaubens. Wir sind die Verfechter dieses Glaubens.
Beim letzten Freitagsgebet legt Präsident Recep Tayyip Erdogan noch in der Moschee nach.
Niemand kann und darf Beleidigungen gegen den heiligen Adam in den Mund nehmen. Tut es jemand doch, dann ist es gegebenenfalls unsere Pflicht, ihm dafür die Zunge aus dem Mund zu reißen.
Der Istanbuler Islamtheologe İhsan Eliacik nimmt Erdogans Namen bei einem Interview im türkischen Fernsehen nicht in den Mund, wirft konservativen Politikern aber vor, die Religion zu missbrauchen.
Man hat sich eine religiöse Einrichtung ausgesucht, das Freitagsgebet in einer Moschee. Und da spricht er von Zunge rausreißen. Er versetzt den finalen Stoß in einer Kampagne, nimmt die Sängerin ins Visier, manipuliert. Das ist eine Kampagne.
Die Türkei steckt mitten in einer Währungs- und Wirtschaftskrise mit einer historisch hohen Inflation. Die Umfragewerte von Erdogans Regierungspartei AKP und die seines Koalitions Partners der nationalistischen MHP sinken. Der türkische Journalist Murat Yetkin greift das auf seinem YouTube-Kanal auf.
Es läuft nicht mehr gut. Jetzt appelliert Präsident Erdogan an das Volk und bittet um Geduld. Alles werde gut und man werde siegen. Die Bürger leiden finanzielle Not. Was bleibt Erdogan noch? Da fungieren Glaube und Religion wie ein Rettungsanker. Glaube, Religion und Frauenfeindlichkeit.
Denn die Sängerin Sezen Aksu ist nicht die einzige Frau, die gerade Probleme wegen kritischer Äußerungen hat. Die bekannte türkische Fernsehjournalistin Sedef Kabasch sitzt seit dem Wochenende in einem Istanbuler Frauengefängnis. Die 52-Jährige hatte am Freitagabend in einem regierungskritischen Fernsehsender 2 Sprichworte zitiert. Ein gekröntes Haupt wird weise. Aber wir sehen, das trifft nicht immer zu, ergänzt sie. Sie nennt keinen Namen, auch nicht im 2. Sprichwort. Wenn ein Ochse in einen Palast einzieht, wird er deshalb nicht zum König, sondern der Palast wird zum Stall. Später wiederholt sie das auf Twitter. Der Sprecher von Präsident Erdogan, Fahrettin Altun, reagiert noch am selben Abend und twittert, es stehe niemandem zu, den Präsidenten zu beleidigen. Der leiste seit Jahren große Dienste für die Meinungsfreiheit in der Türkei. Die Polizei nimmt Kabasch noch in der Nacht zum Samstag wegen Präsidentenbeleidigung fest. In der Türkei ist das eine Straftat, für die bis zu 4 Jahre Haft drohen. Es gibt tausende Klagen und Verfahren wegen Präsidentenbeleidigung. Murat Yetkin erklärt auf seinem YouTube-Kanal:
Präsident Erdogan glaubt, er könne sich Respekt verschaffen, indem er anderen verbietet, ihn zu kritisieren. Erdogan will, dass jeder, der ihn kritisiert, das bereut.
Im Fall von Sedef Kabaş scheint das bis jetzt nicht zu funktionieren. Türkische Medien zitieren ihren Anwalt nach einem Besuch bei ihrem Gefängnis mit den Worten, sie sei bester Laune und habe keine Angst, weil sie im Recht sei. Die Sängerin Sezen Aksu bekommt prominente Unterstützung von mehr als 200 Kulturschaffenden, darunter der Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk. Einem regierungskritischen Nachrichtenportal sagt er: Sezen Aksu ist unser Stolz. Wir werden kein Volk und kein Staat sein, der seine Künstlerinnen und Künstler unterdrückt. Und die 67-Jährige selbst lässt sich auch nicht unterkriegen. Sie hat ein neues Lied geschrieben. Darin heißt es: Du kannst mir die Zunge nicht herausreißen. Und ich schreibe seit 47 Jahren, ich werde weiterschreiben.
Karin Senz berichtete aus Istanbul. Und mit der Türkei geht es auch weiter in den Kulturmeldungen. Von und mit Doris Schäfer-Noske.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat nämlich heute dem Journalisten Deniz Yücel 12.300 Euro Schadenersatz für seine Zeit in türkischer Untersuchungshaft zugesprochen. Außerdem muss die Türkei dem Journalisten 1.000 Euro an Verfahrenskosten erstatten. Kulturstaatsministerin Claudia Roth sprach von einem wichtigen Tag für die Pressefreiheit in Europa. Yücel war als Korrespondent der Tageszeitung Die Welt vor 5 Jahren in der Türkei festgenommen worden und saß dort ohne Anklage 1 Jahr lang in Untersuchungshaft. Sehr bald habe er vor dem Europäischen Gerichtshof Beschwerde dagegen eingelegt, die, wie versichert worden sei, vorrangig und so schnell wie möglich bearbeitet werde. Deniz Yücel sagte dazu heute im Deutschlandfunk:
Vorrangig und so schnell wie möglich bedeutete jetzt 5 Jahre. Und ich bin wirklich heilfroh, dass ich keine 5 Jahre im türkischen Gefängnis absitzen musste, bis dieses Urteil nun endlich getroffen wurde. Und das Urteil selbst entspricht aber auch dem, was ich erwartet hatte, nämlich ein Verstoß gegen mein Recht auf persönliche Freiheit und Sicherheit, ein Verstoß gegen die Presse- und Meinungsfreiheit. Das hatte ja auch schon das türkische Verfassungsgericht festgestellt. Und ich finde es auch erfreulich und richtig in der Sache, auch richtig, dass die Strafgerichte festgestellt haben, dass meine Verhaftung nicht nur eine Repression gegen mich persönlich war, sondern auch der Abschreckung der türkischen Gesellschaft und anderer Journalistinnen und Journalisten in der Türkei diente.
Yücel kritisierte aber, dass das Gericht kein politisch motiviertes Verfahren festgestellt habe. Das sei als Erfolg türkischer Lobbyarbeit zu werten, ein Aspekt des Urteils, gegen den er Widerspruch einlegen will. Bekommt Sachsen ein jüdisches Museum und wie könnte so ein Museum aussehen? Über diese Fragen wurde gestern Abend online diskutiert. Die Stadträte von Dresden und Leipzig hatten nämlich im vergangenen Jahr beschlossen, sich um ein solches Museum zu bemühen. Standorte könnte also eine der beiden Städte sein. Vieles ist aber noch offen, denn die Finanzierung ist noch gar nicht gesichert. Thomas Feist, der Beauftragte der sächsischen Landesregierung für das jüdische Leben in Sachsen, über seine Idee zur Konzeption eines jüdischen Museums dort.
Es soll da nicht um Artefakte gehen, die man da ausstellt und sagt, guck mal, wie schön das in Sachsen früher war. Und dann sind die Juden alle ermordet worden, aber ein paar Sachen haben wir hier. Sondern es soll ein lebendiges Zentrum sein. Es soll kein Museum sein allein für jüdisches Leben, sondern es soll ein Museum von Sachsen sein, wo jüdisches Leben ein integraler und ein vor allen Dingen starker Bestandteil war.
Thomas Feist war das, Beauftragter der sächsischen Landesregierung für das jüdische Leben in Sachsen. Bayern und Mecklenburg-Vorpommern lockern jetzt ihre Corona-Regeln für Kulturveranstaltungen. So soll in Theatern, Kinos und bei anderen Kulturveranstaltungen in Bayern ab übermorgen wieder eine Publikumsauslastung von bis zu 50% möglich sein. Bisher waren es 25% gewesen. Und in Mecklenburg-Vorpommern ist eine Schließung der Kulturbetriebe auch in der höchsten Inzidenzstufe ausgeschlossen worden. Die beiden Bundesländer hatten strengere Regeln als anderswo in Deutschland. Wenn Künstlerinnen und Künstler ihre Werke für eine Ausstellung zur Verfügung stellen, dann bekommen sie dafür in vielen Fällen kein Geld. Die Künstlerin Lisa Bergmann hat sich mit der Gewerkschaft Verdi für eine Vergütung eingesetzt und jetzt kann sie einen ersten Erfolg vermelden. Die Stadt Stuttgart zahlt nämlich ab dem kommenden Jahr Ausstellungsvergütungen. Bleibt zu hoffen, dass sich andere Kommunen diesem Modell anschließen.
Auch das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann kommt Silvia Engels mit den Informationen am Abend. Ein Thema bei ihr, neue Vorwürfe gegen Boris Johnson. Mein Name ist Stefan Koldehoff. Im Namen aller Beteiligten danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.